Ich rufe auf den nächsten Tagesordnungspunkt, und zwar, das sind die Tagesordnungspunkte 24a und 24b. Beratung des Jahresberichts der Bundesregierung zum Stand der deutschen Einheit 2020 sowie Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel 30 Jahre deutsche Wiedervereinigung, Einheit vollenden, Fehler korrigieren und ostdeutsche Interessen anerkennen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. Ich warte aber, bis die Kollegen und Kolleginnen Platz genommen haben oder den Raum verlassen haben, damit Ruhe einkehrt. So, darf ich Sie bitten, entweder Platz zu nehmen oder den Raum zu verlassen, Herr Ginger und andere. So, das Wort hat als erster Redner für die Bundesregierung der parlamentarische Staatssekretär Marco Wanderwitz.
Liebe Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, ich habe Ihnen mal mitgebracht den dieses Mal relativ dick ausgefallenen Jubiläumsjahresbericht der Bundesregierung zum Stand der deutschen Einheit, den Sie als Deutscher Bundestag ja beauftragt haben, dass wir ihn regelmäßig vorlegen, was gut so ist. Der Bericht ist vor allen Dingen ein Beleg für das, was wir gemeinsam in unserem Land nach 3 Jahrzehnten intensiver Arbeit erreicht haben. Er dokumentiert eines, nämlich aus dem wiedervereinigten Deutschland ist inzwischen eine gut funktionierende, vielfältige und wir sehen es jetzt auch in der Corona-Pandemie krisenfeste Einheit geworden. Ich finde, darauf können und sollten wir alle miteinander stolz sein in diesem Land. Vor allen Dingen, wenn wir bedenken, wie 1990 die Ausgangsvoraussetzungen gewesen sind. Das sah nämlich nach 40 Jahren Teilung, nach 40 Jahren Sozialismus in der ehemaligen DDR vieles gar nicht gut aus. Erinnern wir uns doch mal an den Zustand von 1989. Auch deswegen habe ich ihn mitgebracht, weil wir ja auf dem Titel mal ein Haus haben in Görlitz, einer Stadt, die mittlerweile wieder wunderschön ist, die aber 1989 wie die meisten Innenstädte, wie die meiste historische Bausubstanz, wie die Umwelt, wie die meiste Infrastruktur in der ehemaligen DDR in einem bemitleidenswerten Zustand waren. Farbe gab es nicht, alles war grau, alles war kaputt. Und deswegen war ja auch die Freiheitsbewegung in der ehemaligen DDR beispielsweise auch von dem Thema Umwelt, Raubbau an der Umwelt sehr getragen und eben nicht nur von dem Thema Reisefreiheit, eingesperrt sein, sich betätigen können, freie Wahlen. Es war vor allen Dingen auch das Thema Umwelt, wenn wir uns mal zurückerinnern, wie kaputt der Teil Deutschlands damals war. Durch große Solidarität und großen Einsatz der Beteiligten haben wir in den letzten 30 Jahren unheimlich viel erreicht. Und zwar so, dass Deutschland in allen Teilen davon profitiert hat. Deutschland als Ganzes ist Gewinner dieser Wiedervereinigung, dieses großen historischen Glücks, was wir 1989/90 erlebt haben und an das ich für meinen Teil mich gern erinnere. Und ich würde mir auch wünschen, wenn es uns in dem Jubiläumsjahr auf den 3. Oktober hin bei allen Schwierigkeiten, dass wir nicht so groß miteinander feiern können, wie wir uns das gewünscht haben, uns dieses historischen Glückes wieder ein Stück bewusster werden. Die Wirtschaftskraft hat sich in den neuen Ländern seit der Wiedervereinigung substanziell gesteigert. Die neuen Länder haben mittlerweile die strukturschwächeren Regionen in den alten Ländern eingeholt. Beim verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte beispielsweise haben mein Heimatbundesland Sachsen und Brandenburg zum Saarland aufgeschlossen. Strukturschwächere Regionen in den alten Ländern mit vergleichbarer Einwohnerstruktur, vergleichbarer Siedlungsstruktur, vergleichbarer Demografie, wenn man die in den neuen und in den alten Ländern vergleicht, kämpfen sie heute hinsichtlich Produktivität und beispielsweise dem Niveau der Gehälter mit denselben Problemen wie Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen oder Sachsen. Ja, es ist zunehmend ein strukturschwach, strukturstark, Stadt-Land-Problem, was wir in unserem Land sehen, und nicht mehr vorrangig ein Ost-West-Thema. Auch bei der Binnenwanderung ist die Trendwende längst vollzogen. Wir erinnern uns an die großen Wanderungsverluste vor 1989, an die großen Wanderungsverluste in den schweren 1990er und frühen 2000er Jahren. Der Höhepunkt der Arbeitslosigkeit war ja im Jahr 2005 mit 18,7%. Mittlerweile ist die Wanderungsbewegung seit mehreren Jahren leicht positiv für die neuen Länder. Aber diese Wanderungsprobleme wirken eben nach. Und deswegen müssen wir auch das Thema Zuwanderung in den neuen Ländern sehr intensiv diskutieren, wenn wir eine gute Zukunft haben wollen. Schließlich stehen die neuen Länder aber auch im europäischen Vergleich gut da. Und ich finde, auch den sollte man ziehen. Wir verfügen mittlerweile in den neuen Ländern über eine Wirtschaftskraft, die beispielsweise mit vielen französischen, italienischen oder spanischen Regionen vergleichbar ist und die deutlich höher als etwa in unserem größten Nachbarland im Osten in Polen liegt. Vieles ist eine Frage der Vergleichsperspektive, und ich werbe an dieser Stelle für eine umfassende Vergleichsperspektive und nicht nur die mit den stärksten Regionen innerhalb Deutschlands. Es ist natürlich gleichwohl nicht alles golden in den neuen Ländern. In wirtschaftlicher Hinsicht gibt es nach wie vor eine Vielzahl von Aufgaben, Risiken. Wir sind in einer Vielzahl von neuen Strukturwandeln. Ein so ein Strukturwandel betrifft die neuen Bundesländer in besonderem Maße, weil er dort vor allen Dingen stattfindet, nämlich der Strukturwandel in der Braunkohle, in der Lausitz, im Mitteldeutschen Revier, aber eben auch im Rheinischen Revier in Nordrhein-Westfalen. Ich finde es gut, dass wir all diesen Herausforderungen mit einem gesamtdeutschen Fördersystem künftig begegnen, nicht nach Himmelsrichtung mehr fördern im Jahr 30, sondern allein nach Notwendigkeit. Und in der Tat ist es da so, dass in weiten Teilen der neuen Länder die Notwendigkeit immer noch gegeben ist, aber eben auch in Teilen der alten Länder, beispielsweise im Ruhrgebiet oder in anderen strukturschwächeren Regionen. Deswegen ist dieses gesamtdeutsche Fördersystem richtig und gut. Ich will in Anbetracht der Zeit zumindest noch die Notwendigkeit der weiteren Aufarbeitung des SED-Unrechts ansprechen. Deshalb ist es gut und richtig, dass wir jetzt auf der Zielgeraden sind, die Stasi-Unterlagen, das Stasi-Unterlagenarchiv ins Bundesarchiv zu überführen, aber eben mit Sonderregeln dieser Akten, unter Beibehaltung der Archivstandorte in der Fläche, unter Beibehaltung der politischen Bildungsarbeit, des politischen Bildungsauftrags und unter Beibehaltung auch der Forschung. Einen Satz muss ich dir noch abknöpfen von der Zeit, lieber Marc. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dir was liegen zu lassen, aber ich will zumindest noch gut eingeleitet, Frau Präsidentin, oder? Ich will zumindest noch mit einem Satz ansprechen, dass ich ein bisschen traurig bin, dass das von mir vorgesehene neue Format, Dialogformat in den neuen Bundesländern noch nicht so anlaufen konnte, Corona-bedingt, wie ich mir das gewünscht hätte. Es ist fertig, in der Schublade auf dem Tisch. Sobald es geht, werden wir es anlaufen lassen. Ich freue mich über ganz viel Unterstützung und Zuspruch hier von Kolleginnen und Kollegen aus den Bundesländern, aus den Landtagen, aus der Kommunalpolitik. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir gemeinsam miteinander im Gespräch bleiben und noch ein bisschen mehr reden, weil wir uns noch nicht so verstehen, wie ich mir das wünschen würde. Und reden hilft, und deswegen sollten wir das tun.
Vielen Dank, Marco Wanderwitz. Also viel liegen lassen haben Sie nicht. Sie haben ihm eine Minute weggenommen, aber das versteht er. Gut. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Tino Chrupalla.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Landsleute, 30 Jahre deutsche Einheit. Seit die friedliche Revolution die Mauer überwand, ist viel Zeit ins Land gegangen. Damals lebte ich bei meinen Eltern im sächsischen Weißwasser. Weißwasser hatte damals 40.000 Einwohner, heute sind es noch 15.000 Einwohner. Es gab eine große Glasindustrie, die ist komplett weggebrochen. Tausende wurden arbeitslos, die Menschen sind weggezogen, vor allem die Jungen. Die Einheit, das kann ich und darf ich als Ostdeutscher so sagen, hat meine Heimat verändert. Wie sehr, das haben wir uns alle damals vielleicht gar nicht vorstellen können. Wir haben uns nach nichts mehr gesehnt als nach der Freiheit, und wir haben sie auch bekommen. Auch materiell ist vieles besser geworden. Häuser und Straßen wurden saniert. Es gab viel Aufbruchsstimmung. Viele haben wie ich die Chance ergriffen, die uns die Freiheit bot. Wir haben Betriebe, kleine Unternehmen aufgebaut. Was mir möglich war, davon konnte mein Vater nur träumen. Aber es gab leider auch Enttäuschungen. Biografien zerbrachen, Existenzen wurden zerstört. Fast jede Familie hat sowas erlebt. Und solche Erfahrungen, die prägen. Nicht nur diejenigen, die sie persönlich durchmachen, so etwas wird weitergegeben auf Kinder und Enkel. Solche Erfahrungen vererben sich sozusagen. Sie werden zum Erfahrungsschatz einer ganzen Gesellschaft. Sie werden Teil ihrer kollektiven Erinnerung. Meine Damen und Herren, das heißt, auch die Erfahrung des Verlustes der eigenen bürgerlichen Existenz ist für uns Ostdeutsche untrennbar mit dem großen Glück der Wiedervereinigung verbunden. Herr Kollege Wanderwitz von der CDU, in Ihrem Bericht zum Stand der Einheit lese ich, ich zitiere, Sie haben ja schon einiges gesagt, die durchschnittliche Wirtschaftskraft der neuen Bundesländer erreichte gemessen am Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in 2019 ein Niveau von knapp 73% des gesamtdeutschen Durchschnitts. Und so etwas verkaufen Sie als Erfolg, Herr Kollege. Also das muss ich wirklich sagen, denn im Klartext bedeutet Ihre Feststellung, nach 30 Jahren Einheit liegt der Wohlstand in vielen ostdeutschen Regionen noch immer weit unter dem gesamtdeutschen Durchschnitt. Und ich frage Sie, wie viel Zeit muss denn noch ins Land gehen, damit wir im Osten endlich gleichwertige Lebensverhältnisse haben, die uns auch das Grundgesetz garantiert? Und ich zitiere weiter aus Ihrem Bericht. Die verfügbaren Haushaltseinkommen der Einwohner haben in einzelnen neuen Ländern, Brandenburg, Sachsen, bereits zum Niveau des einkommensschwächsten westlichen Landes, Saarland, aufgeschlossen. Und das nach 30 Jahren. Lieber Kollege, dass Sie hier, die hier in diesem Parlament schon seit sehr vielen Jahren sitzen, wenn Sie das wirklich hinterfragen sollten mal, was hier auch schiefgelaufen ist, dann frage ich mich, was haben Sie eigentlich die letzten 30 Jahre in diese Richtung getan und warum haben Sie nichts geändert? Und stattdessen jammern Sie über die Unzufriedenheit der Ostdeutschen und darüber, dass die Menschen dort AfD wählen. Und ich sage Ihnen, warum die Menschen dort AfD wählen. Weil wir die Probleme benennen und auch beseitigen wollen. Und was tun Sie? Statt die wirtschaftlichen und sozialen Probleme anzufassen, unterstellen Sie den Ostdeutschen einen Hang zum Rechtsextremismus. Was sonst? Liebe CDU, SPD und FDP, erst haben Sie den Menschen mit der Treuhand das gesamte Volksvermögen genommen und nun diffamieren Sie sie. In Wirklichkeit ist es doch so. Die AfD ist die erste gesamtdeutsche Partei. Wir haben uns viele Jahre nach der Einheit gegründet und können als einzige Partei die Entwicklung der deutschen Einheit objektiv betrachten. Nach 30 Jahren Einheit möchte ich Ihnen zurufen, wäre es nicht an der Zeit, die eigenen Fehler mal einzugestehen? Wäre es nicht an der Zeit für etwas mehr Toleranz gegenüber Lebensentwürfen und Haltungen, die sich schon aufgrund der unterschiedlichen Geschichtsverläufe und den daraus resultierenden menschlichen Prägungen ergeben haben? Meine Damen und Herren, werte Bundesregierung, es wäre ein Anfang, wenn Sie auch endlich aufhörten, immer noch von den neuen Bundesländern zu reden, nach 30 Jahren. Ich bitte Sie. Vielen Dank.
Vielen Dank, Tino Chrupalla. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Frank Junge.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, in wenigen Tagen begehen wir den Feiertag anlässlich des 30. Jahrestags der Deutschen Einheit. Und für mich und meine Fraktion ist das ein wunderbarer Grund zum Feiern. Heute, nach 30 Jahren in einem geeinten Deutschland, belegt der aktuelle Bericht zweifelsfrei, dass bei der Angleichung der Lebensverhältnisse der Osten an den Westen angeschlossen hat, aufgeschlossen hat und an vielen Stellen gleiche Verhältnisse geschaffen worden sind. Das ist eine Tatsache, die zweifelsfrei belegbar ist und die man zur Kenntnis nehmen muss, wenn man mit offenen Augen durch diese Welt geht. Und alles andere, alles, was dazu führt, dieses Erreichte schlecht zu reden oder in Grund und Boden zu stampfen, kann nur politisch motiviert sein. Das Pro-Kopf-Einkommen, darauf hat Herr Wanderwitz hingewiesen, und die Wirtschaftskraft haben sich im Osten seit der Wende verdoppelt. Und wir hatten unmittelbar vor Corona den höchsten Beschäftigungsstand im Osten, den es jemals gab. Und mir zeigt das, Herr Chrupalla, dass unsere wirtschaftliche Strukturpolitik sehr gut funktioniert Und dass hier zum Beispiel Kulissen wie die GRW unverzichtbar für die Wirtschaftsförderung im Osten waren und sind. Und eine Bemerkung noch, an dieser Aufholjagd haben Sie mit verantwortlicher politischer Handlung keine Aktie dran. Sie haben kein Deut daran getan. Das muss man hier auch noch mal feststellen. Es gibt aber auch Defizite und Herausforderungen. Und hier möchte ich drei Punkte berühren. Erstens, auf diesem Punkt, Herr Wanderwitz, kamen Sie auch schon zu sprechen. Wir haben ein gesamtdeutsches Fördersystem, das ist gut so. Himmelsrichtungen nicht mehr, sondern Bedürftigkeit für die Förderung. Das ist allerdings auch richtig so, dass unter diesem Aspekt die Empfänger, der Empfängerkreis größer wird, das Volumen aber das Finanzielle nicht. Ich sage das vor allen Dingen deshalb, weil aus diesem Gesamtfördersystem natürlich auch die Wirtschaftsförderung für die neuen Länder fortgeführt werden muss. Und hier brauchen wir auch noch zukünftig mehr Unterstützung. Zweitens, wir müssen die Verfahrensweise der Exzellenzförderung für unsere deutschen Hochschulen ändern. Universitäten und Hochschulen in den alten Bundesländern sind in Bezug auf starke Forschungsnetzwerke denen in den neuen Ländern um Jahrzehnte voraus. Das hat schwere beeinflussbare strukturelle Gründe. Die Folge davon aber ist, dass die ostdeutschen Standorte es schwer haben, in einen Wettbewerb auf Augenhöhe mit den westdeutschen Standorten zu treten. Und das vor allen Dingen dann, wenn es um erhebliche Mittel des Bundes für ihre Arbeit geht. Damit können die so dringend benötigten wertvollen Synergien und Impulse für die Wirtschaft im Umfeld ostdeutscher Unis gar nicht erst entstehen. Darum müssen wir hier tätig werden und die Länder hier im Bereich Forschung und Innovation stärker unterstützen. Und drittens, liebe Kolleginnen und Kollegen, die neuen Bundesländer stehen in besonderer Weise vor einem eklatanten Fachkräftemangel. Infolge des rigorosen Strukturbruchs, der den gesamten Osten nach der Wende erschüttert hat, hat eine ganze Generation Ostdeutschland verlassen. Ein Rückzug bzw. ein Zuzug von Fachkräften in den Osten ist aber überhaupt nur dann denkbar, wenn nicht nur die Lebens-, sondern auch die Arbeitsbedingungen stimmen. Und das geht vor allen Dingen auf Grundlage von guten Löhnen, die endlich Westniveau erreichen müssen. Und das wiederum funktioniert nur, wenn wir starke Gewerkschaften, starke Tarifpartner und verbindliche Tarifverträge haben. Für mich ist das nicht nur mit Blick auf die Bekämpfung des Fachkräftemangels ein dringendes Gebot der Stunde. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ist das auch eine längst überfällige Maßnahme der sozialen Gerechtigkeit. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frank Junge. Ich danke Ihnen und der nächste Redner für die FDP-Fraktion, Gerald Ulrich.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung und es ist immer noch ein Bericht zum Zustand der deutschen Einheit nötig. Das ist nicht unbedingt vorteilhaft und es zeigt aber auch, was 40 Jahre kommunistische Diktatur im Osten wirklich hinterlassen haben. Einerseits haben wir die wirtschaftlichen Probleme im Osten immer noch. Ja, wo kommen sie her? Ich selber bin Unternehmer im Osten. Ich glaube, ich habe da einige Einblick und ich kann Ihnen sagen, als wir damals gegründet haben, ist die Bürokratie um uns herum einfach schneller gewachsen, als unsere Betriebe überhaupt wachsen konnten. Hätten wir nicht so viel Bürokratie und nicht so viel Bevormundung gehabt, wären wir heute auch schon ein kleines Stückchen weiter. Das ist auch der Grund, warum wir im Osten relativ kleine Firmen haben, warum wir wenig große Firmen im Osten haben. Wir hatten nicht die Möglichkeiten der Skalierung, so wie man sie im Westen gehabt hat. Weitere Punkte waren der schleppende Ausbau der Infrastruktur, zumindest in den ersten Jahren. Man hat dort aufgeholt. Und es wurde heute schon mehrfach gesagt, die Demografie und der Wegzug vieler jungen Menschen taten dann übrigens. Es wird aber nun wirklich Zeit, dass man den Osten auch einfach mal machen lässt. Was wir wollen, ist nicht unbedingt die maximale Förderung. Wir wollen einfach machen, damit wir uns entwickeln können. Das ist das, was der Osten braucht und wie wir weiterkommen. Und was wir auf gar keinen Fall brauchen, das ist eine Ostquote. Glauben Sie mir bitte, kein Mensch im Osten möchte der Quoten-Ossi sein, der in irgendeiner Firma schneller aufsteigt als ein westdeutscher Kollege, nur weil er aus dem Osten kommt. Das ist völliger Quatsch. Am Ende wollen wir selbstbewusste Nettozahler sein, die in den Länderfinanzausgleich einzahlen und nicht nur aus ihm herausnehmen. Das zweite große Thema in dem Bericht, den Sie vorgelegt haben, Herr Wanderwitz, das ist die Demokratie. Und da sehe ich wirklich schlimme Dinge. Wenn wir die drei Hauptpunkte angucken, dann finden erstmal alle Menschen in Deutschland die Idee der Demokratie sehr gut. Der Unterschied zwischen Ost und West bei der Umsetzung ist schon mal deutlich größer. Die finden die Leute im Osten schlechter gelungen als die im Westen. Und die größten Unterschiede gibt es aber im Punkt Vertrauen in die Demokratie. Die liegt im Osten weitaus mehr da nieder als im Westen. Und dann, Herr Wanderwitz, müssen wir uns auch mal Gedanken machen, warum. Auf Ihren Stuhl saß bis vor kurzem noch jemand anders, das wissen Sie. Derjenige hat auch Rückgrat gezeigt. Dann kam die Bundeskanzlerin, die während eines offiziellen Staatsbesuches in Südafrika vor laufender Kamera die Rückgängigmachung einer Wahl in Deutschland gefordert hat. Und glauben Sie mir, das hat im Punkto Vertrauen in die Demokratie einen riesengroßen Bruch in Deutschland, in Ostdeutschland gebracht. Auf diesen Applaus bin ich weiß Gott nicht stolz, aber es ist leider die Wahrheit. Ihr Vorgänger blieb standhaft, Ihr Vorgänger wurde gefeuert und das Ende der Geschichte, glaube ich, das kennen Sie. Aber wenn alles gut geht, dann wird Ihr Vorgänger ja morgen zum CDU-Chef in Thüringen gewählt. Und wenn es noch weiter gut geht, wird er vielleicht sogar der nächste Ministerpräsident in Thüringen werden.
Wenn es gut geht, kommen Sie jetzt zum Ende.
Herr Wanderwitz, meine Bitten an Sie. Werden Sie bitte bei Ihren Betrachtungen auch auf dem linken Auge nicht blind. Bleiben Sie aber wachsam auf dem rechten Auge, das ist richtig, und analysieren Sie im nächsten Bericht das Thema Radikalismus
genauer. Herr Kollege, Ihre Redezeit.
Und bleiben Sie standhaft. Danke.
So, jetzt ist mal ein bisschen Ruhe wieder. Danke schön. Jetzt kommt nämlich der nächste Redner, und das ist Matthias Höhn für die Fraktion Die Linke.
Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will vielleicht einmal so beginnen, 30 Jahre danach, wenn wir in diesen Tagen und Wochen nach Osten schauen, nach Belarus, dann wissen wir, warum wir noch mal sehr dankbar dafür sind, dass das vor 30 Jahren hier bei uns in Ostdeutschland so friedlich abgelaufen ist. Und dafür können wir heute noch dankbar sein. Und mit Blick auf meinen Vorredner will ich sagen, ein großer Erfolg des Jahres 89-90 war ja, dass jeder seine Meinung sagen kann. Das wollen wir auch nicht ändern. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, wenn der einzige Applaus von rechts kommt, dann sollten Sie überlegen, was Sie hier äußern. Wer die Jahre 1989-90 im Osten bewusst erlebt hat, der weiß sehr genau, wie wenig oder gar keine Zukunft die alte Gesellschaft der DDR hatte. Und der weiß sehr genau, wie grundlegend erschüttert der Glaube der meisten DDR-Bürgerinnen an die Zukunft dieses Landes war. Allerdings erinnert er sich auch daran, wie groß die Zuversicht war, wie groß die Hoffnung war und wie groß das Selbstvertrauen war, als Ostdeutsche in diese deutsche Einheit zu gehen. Und umso schwerer wiegt ja und wog schon damals, wie schnell Enttäuschung eingetreten ist. Stichwort Treuhand: kaum eine Institution hat in so kurzer Zeit das Leben von Millionen so dramatisch verändert. Und umso schwerer wiegt auch, wie die Enttäuschung bis heute fortwirkt. Und die Bundesregierung hat ja selber schon letztes Jahr zum 30. Jahrestag des Mauerfalls Zahlen veröffentlicht. 57% der Bürgerinnen und Bürger in Ostdeutschland sehen sich immer noch als Bürger zweiter Klasse. 22% sind mit der Demokratie heute zufrieden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bundesregierung, das sind dramatische Zahlen. Und deswegen muss man überlegen, wie sie kommen und woher sie kommen. Was mir nicht reicht, Herr Wanderwitz, ist der Ruf nach politischer Bildung. Da stört mich schon der Gestus Richtung Ostdeutschland. Ihr habt es immer noch nicht verstanden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht haben diese Zahlen etwas mit der Politik der Bundesregierung der letzten 30 Jahre zu tun. Wir haben für diese Debatte einen Antrag eingereicht.
Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Frau Budde?
Immer gerne, bitte schön.
Sehr geehrter Kollege, ich hätte das auch gerne am Schluss gemacht, weil ich eine Detailfrage habe, die mich tatsächlich umtreibt. Und ich möchte zu den Vertragsarbeitern. Und ich möchte deshalb also sozusagen meiner Frage eins voranschicken. Sie wissen ja sicherlich, wie der Vertrag zwischen Mosambik und der DDR zustande gekommen ist, nämlich dass das ein Vertrag war, der ganz bewusst zwischen den beiden Staaten abgeschlossen war und wo die Schulden, die Mosambik bei der DDR hatte, abgezahlt werden sollten, und zwar über Einbehalt von Lohn. Das war ein Vertrag zwischen den beiden Staaten. Die Menschen wussten nichts davon, und das war echter Beschiss an den Menschen, muss man schlichtweg sagen. Und Sie wollen, dass das, ich stelle Ihnen deshalb die Frage, weil das in Ihrem Antrag steht, und wollte gern wissen, ob Sie auch wissen, dass das Abkommen zwischen der DDR und Mosambik ausfinanziert und ausbezahlt ist und dass die Bundesrepublik sogar danach noch, als die Betriebe nämlich nach 90 nicht mehr da waren, die Verpflichtungen hatten, dafür eingestanden ist und auch das den Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeitern nämlich über ihren Staat zugesprochen hat und ausgezahlt hat und dass die Bundesrepublik auch die zusätzlichen Schulden Mosambik noch gegenüber erlassen hat, sodass wir rein finanziell überhaupt nichts mehr machen können als Bundesrepublik. Aber ich Sie gerne fragen würde, ob Sie mit mir der Meinung sind, dass das ein gutes Thema ist, was die Stiftung Aufarbeitung als Teil der Verträge, die eine DDR mit anderen Ländern im Rahmen der Aufarbeitung geschlossen hat, im Rahmen der Aufarbeitung sich angucken soll, weil es ist im Grunde wirklich bloß nur ein moralisches Thema. Wir können es nicht mehr finanziell lösen.
Herr Kollege.
Liebe Kollegin Budde, zunächst bin ich Ihnen dankbar, aufgrund meiner kurzen Redezeit, dass Sie mir jetzt mehr Redezeit geben, über unseren Antrag zu sprechen.
So viel kriegen Sie nicht. Sie haben jetzt die Antwortmöglichkeit. Und dann bleibe ich bei 39 Sekunden.
Frau Präsidentin, Frau Kollegin Budde, ich freue mich, dass wir uns zunächst mal einig sind, dass das ein wichtiges Thema ist, wie wir mit der Frage der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter umgehen. Ich will Ihnen allerdings sagen, dass ich Ihnen nur zur Hälfte zustimmen will. Es ist nicht nur eine Frage der Aufarbeitung, sondern ich finde schon, dass wir auch heute eine politische Verantwortung haben, was mit den ehemaligen Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern heute geschieht, die heute noch ihr Recht einfordern und auch materiell darum bitten, dass das, was sie geleistet haben, auch nachträglich noch anerkannt wird und ihr Unrecht ausgeglichen wird. In welcher Form wir das am Ende leisten können oder leisten wollen als Bundesrepublik, darüber können wir gerne in die politische Debatte einsteigen. Aber ich finde, die Verantwortung stellt sich nur nicht nur rückblickend im Sinne der Aufarbeitung, sondern auch aktuell. Was können wir heute tun?
Vielen Dank.
Und damit bin ich auch bei meinem letzten Punkt. Wir haben als Fraktion Die Linke einen Antrag zu diesem Tagesordnungspunkt eingereicht. Ein zentraler Punkt dabei ist, wie in den letzten Jahren auch, dass wir das, was gesellschaftlich sich als Spaltpilz nach wie vor darstellt, dass wir an dieser Stelle besser werden müssen und endlich Erfolge zeitigen müssen. Es geht um Teilhabe, es geht darum, gleichen Lohn in Ost und West sicherzustellen, gleichen Lohn für Mann und Frau. Es geht um eine gerechte Rentenreform, die auch Ungerechtigkeiten in Ostdeutschland bei der Rentenüberleitung nach 1990 endlich beseitigt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, weil die FDP hier mit Ostquote geredet hat, es geht nicht darum, Ostdeutschen einzureden, dass sie jetzt in Spitzenfunktionen kommen, nur weil es eine Quote gibt. Ich freue mich, dass die Leistungspartei FDP dieses Thema entdeckt. Wir haben 30 Jahre lang die Situation gehabt, dass Leistung nicht gezählt hat. Wenn sie denn gezählt hätte, dann hätten wir nicht nur 3% Ostdeutsche in Spitzenfunktionen, sondern deutlich mehr. Darüber sollten Sie nachdenken. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Matthias Höhn. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für Bündnis 90 Die Grünen, Claudia Müller.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, ich fange mal mit einem Lob an, Herr Wanderwitz. Die Bestandsanalyse ist deutlich ehrlicher als die Ihrer Vorgängerinnen. Auch knapp 30 Jahre nach der Wiedervereinigung hat noch kein ostdeutsches Bundesland die Wirtschaftskraft der schwächsten westdeutschen Flächenländer erreicht. Studien zeigen allerdings auch, dass in den Metropolen und in den sehr ländlichen Regionen der Unterschied zwischen Ost und West im Bereich Wirtschaftswachstum nicht mehr so gravierend ist. Die Unterschiede liegen in den Klein- und Mittelstädten. Ihre Analysen stimmen, Herr Wanderwitz. Nur sehe ich leider noch zu wenig Konsequenzen daraus. Ich will das mal an einem sehr praktischen Beispiel machen. Im Bereich der F&E misst Ihr Haus die Innovationsfähigkeit von Unternehmen daran, wie sehr sie auch an Bundesförderprogrammen teilnehmen. Diese Programme werden aber in erster Linie von großen Unternehmen genutzt. Die haben wir im Osten nun mal leider nicht so sehr. Und solange wir an dieser Stelle keine Veränderung vornehmen, wird die Forschung und Entwicklungsleistung im Osten auch weiterhin hinter denen in den alten Ländern hinterherhinken. Hier brauchen wir eine deutliche Veränderung. Und die Corona-Krise hat auch noch mal den sehr veralteten Blick des BMWI auf die deutsche Wirtschaft gezeigt. Unterstützt wird der Status quo. Unterstützt werden die Großen. Die Kleinen hingegen fühlen sich im Stich gelassen, und sie sind es auch, und ganz besonders die Selbstständigen. Und dabei prägen doch gerade die Kleinen die Wirtschaft in den neuen Bundesländern. Und wann fängt Minister Altmaier endlich damit an, auch wirklich die kleinen KMUs zu stärken? Denn das sind doch die Unternehmen, die regional verankert sind. Das sind die, die sich sozial engagieren, die daran interessiert sind, vor Ort zu bleiben und dort zu wachsen und eben nicht neuen Förderkulissen immer hinterherzuziehen. Und das lohnt es sich doch zu fördern, übrigens für Ost und West. Das Kapitel gesellschaftlicher Zusammenhalt ist mit einem eigenen Kapitel umfangreich und sehr prominent besetzt. Das ist ein Fortschritt. Leider, wer dachte, dass da ein bisschen mehr als nur eine Analyse drin ist, sondern auch eine konsequente Strategie gegen den Kampf gegen rechts, der wird leider enttäuscht. Und dabei ist es doch genau das, was wir aktuell brauchen, eine Strategie für den Kampf gegen rechts, auch hier wieder, für Ost und West. Lassen Sie uns gemeinsam einen engagierten und ideenreichen Kampf für unsere Demokratie führen, für die Demokratie, für die so viele Menschen 1989 mutig auf die Straße gegangen sind. Und ja, es ist mehrfach angesprochen worden, es gibt weiterhin einen größeren Vertrauensverlust in den Staat in Ostdeutschland als in den alten Bundesländern. Und dafür gibt es Gründe, zum Beispiel den Rückzug des Staates aus der Fläche. Und dieses Problem gehen Sie seit kurzem an. Ich weiß auch in Ihrem Blick deutlich zu spät. Es ist ein Anfang, aber einen anderen Punkt, einen relevanten, verschweigen Sie. Die inakzeptable Repräsentation von Menschen mit ostdeutschem Hintergrund in Führungspositionen. Und auch in den obersten Bundesbehörden sehen wir da keine positive Entwicklung. Dabei könnten Sie hier Vorbild sein. Wir brauchen eine ausgewogene Repräsentanz aller gesellschaftlichen Gruppen in Führungspositionen. Unsere Gesellschaft ist vielfältig, unsere Eliten sind es leider nicht. Zum Schluss lassen Sie mich sagen, lassen Sie uns weiterhin daran gemeinsam arbeiten, einen gesamtdeutschen Blick auf die deutsch-deutsche Geschichte zu finden, in dem Ost und West gleichberechtigt nebeneinander stehen und in dem sich alle Menschen im Land wiederfinden. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ist endlich Zeit dafür.
Vielen Dank, Claudia Müller. Ich danke Ihnen. Nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Marc Hauptmann.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kollegen im Hohen Haus. Im 30. Jahr der deutschen Wiedervereinigung möchte ich eine Person zitieren, die ich noch nie in meinem Leben zitiert habe. Aber ich glaube, es lohnt sich gerade deshalb, um auch mal zu schauen, wo kommen wir her. Ich zitiere Erich Honecker vom 19. Januar 1989. Er hat damals gesagt: Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir können in verschiedenen Teilen des politischen Spektrums, ob das der Kollege Gerhard Schröder war, Herr Fischer, aber auch andere sehen, wie skeptisch viele waren, ob diese Wiedervereinigung und die deutsche Einheit gelingen kann. Und wir können heute sagen, zum Glück haben die Skeptiker nicht recht behalten. Zum Glück, als Glücksfall der Geschichte unseres Landes, haben wir den Mauerfall und die deutsche Einheit erreicht. Doch in dieser Debatte erleben wir auch gerade aktuell, dass zwei Fraktionen und Parteien keinerlei Beitrag für das Gelingen dieser deutschen Einheit geleistet haben. Einmal die Partei mit Schießbefehl der Mauermörder auf der linken Seite und auf der anderen Seite die populistischen Hetzer. Die einen wollten die Wiedervereinigung und die deutsche Einheit verhindern und die anderen wollen die deutsche Einheit und die Erfolge dieser deutschen Einheit heute verklären. Und beides ist falsch, weshalb wir in der Mitte der Gesellschaft sagen müssen, es ist viel erreicht. Wir haben Großes in diesem Land zusammengeschafft, West- und Ostdeutsche, um diese deutsche Einheit auch zum Gelingen zu bringen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir auf die deutsche Einheit schauen, dann sprechen wir jedes Mal davon, was ist erreicht worden, wo haben wir noch Kapazitäten, wo müssen wir weiter vorangehen. Und auch der Staatssekretär und Ostbeauftragte hat das deutlich gemacht. Wir haben die Wirtschaftskraft des Ostens vervierfacht. Das Haushaltseinkommen beträgt im Osten heute 90% des Westniveaus. Aber wir haben auch in der Binnenwanderung zwischen Ost und West ausgeglichene Verhältnisse und die Lebenserwartung, die identisch sind, ganz abseits davon von den Umweltbelastungen zu Ostzeiten. Aber mich treibt vor allem ein Thema um, was auch Teil dieser Debatte war, dass der Aufholprozess ins Stocken geraten ist. Er ist aber nicht, wie es die AfD behauptet, ins Stocken geraten, weil keine Leistungen seitens der Bundesregierung, seitens der Regierung mit großen Anstrengungen erreicht wurden. Er ist ins Stocken geraten, weil sich seit Ende der 90er Jahre Ost und West gleich entwickeln. Und das ist nämlich der Unterschied. Durch viele Jahre Wirtschaftswachstums in Deutschland haben wir in Ost- und Westdeutschland eine Entwicklung gesehen. Ich komme aus einem Wahlkreis im Süden des Freistaats Thüringen. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit der neuen Bundesländer mit knapp 4%. Wenn das kein Erfolg ist, dann will ich mal sehen, wie Sie Erfolge dann definieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sehen natürlich, und auch das beschreibt der Jahresbericht, wo müssen wir in Zukunft noch anpacken? Und wir müssen da anpacken, dass wir die Unternehmen, die heute eine Grenze bei ca. 250 Mitarbeitern erreicht haben, dass wir hier helfen, auch große Unternehmen daraus zu machen, die eine Erfolgsgeschichte Ostdeutschlands in die nächsten Jahre tragen. Warum haben wir diese gläserne Grenze in der Unternehmensgröße um die 250 Mitarbeiter? Weil Forschungsunterstützung, egal ob das im Bereich Forschung und Entwicklung ausfallen, ob das verschiedene Initiativen der Mittelstandsförderung, ob über das ZIM-Programm und viele andere Programme sind, die hier zu einer Grenze kommen. Und hier müssen wir ansetzen und müssen schauen, wie können wir diese Firmen weiterentwickeln? Wie können wir aus den Hidden Champions Global Champions machen? Dann wird das insgesamt eine Erfolgsgeschichte, die auf das aufbauen kann, was wir doch jetzt schon sehen. Der Aufbruch von Tesla in Brandenburg, VW i3 in Zwickau. Zukünftig gibt es die Chance eines Comebacks des Solar Valleys in Sachsen-Anhalt oder eben auch mit Stolz erfüllt uns eine Nachricht von dieser Woche, dass die Sicherheit unserer Soldaten im Auslandseinsatz in Zukunft durch Thüringer Produktionshandarbeit und präzise Technologie gewährleistet werden kann. All das sind sehr, sehr positive Beiträge. Und Frau Präsidentin, damit möchte ich nämlich auch zum Schluss kommen. Lassen Sie uns diese Bemühungen weiter vorantragen, denn ich ist mir auch nicht bange um die Zukunft dieser deutschen Einheit.
Herzlichen Vielen Dank. Dank. Vielen Dank, Marc Hauptmann. Ich danke Ihnen. Und zum Abschluss dieser Debatte hat das Wort Katrin Budde für die SPD-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich bin also weit davon entfernt, den Prozess der deutschen Wiedervereinigung als komplett fehlerfrei zu bezeichnen. Und ich bin auch weit davon entfernt, die heutige schwierige strukturelle Situation von ostdeutschen Regionen zu verkennen. Ich ignoriere auch nicht die schwierige Situation von Teilen der ostdeutschen Bevölkerung und das infolge der wirtschaftlichen und sozialen Umbrüche nach der Wiedervereinigung. Aber das, was Sie als Linke in Ihrem Antrag vorgelegt haben, das hat mich auch zutiefst enttäuscht, zumal ich mit vielen Kolleginnen und Kollegen von Ihnen in guten Diskussionen bin. Das ist wirklich so ein Stück Volksverdummung, was Sie da aufgeschrieben haben, der Versuch der Volksverdummung. Halbwahrheiten, Ignoranzen, Ursachen, Ausblenden von Gründen, gut klingende, wohlfeile Forderungen, das funktioniert nicht. Sie behaupten, die ökonomische Übermacht des Westens hat den Osten auf Zweitklassigkeit gestellt. Nein. Das hatte die DDR schon selber erledigt in den 40 Jahren vorher ihres Bestehens. Und mit dem Aufbau des RGW verloren alle Wirtschaften des damaligen Ostblocks ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit. Sie haben ausschließlich für diesen Markt produziert. Die Ausrüstungen der Unternehmen waren zum großen Teil extrem veraltet. Es gab einen riesigen Investitionsstau. Dass wir im Osten so viele tolle Orte der Industriekultur haben und auch noch die Anlagentechnik beisteuern können, das liegt daran, dass wir zu großen Teilen 1989 noch auf diesen Maschinen gearbeitet haben. Ich habe selber an den Maschinen gestanden, ich habe selber an diesen Maschinen gearbeitet. Und die Zweitklassigkeit der DDR-Wirtschaft, die wir 1990 hatten, die haben Sie, Ihre Vorgängerparteien und die Blockparteien zu verantworten. Sie haben sich selbst und Ihr Volk belogen, was diesen Stand der wirtschaftlichen Entwicklung angeht. Was übrigens nicht zweitklassig war, das waren die Menschen. Die Menschen, die in dieser Wirtschaft gearbeitet haben, sie waren hervorragend ausgebildet, sie haben fleißig gearbeitet, hatten ein hohes Improvisationsvermögen und waren unheimlich gut. Und das wurde von westdeutschen Unternehmen auch schnell anerkannt. Die wurden mit Kusshand nämlich genommen. Zur Forderung im Westen. Zur Forderung, was die gesetzliche Regelung von Löhnen angeht, außerhalb des Mindestlohns. Wir haben in der Deutschen Bundesrepublik ein gutes System, nämlich das Tarifparteiensystem. Wir haben ein gutes Betriebsverfassungsgesetz. Und immer da, wo das funktioniert hat im Osten, wo die Gewerkschaften stark waren, Mitglieder stark, wo die Leute nicht ausgetreten sind, da hat das auch besser funktioniert im Transformationsprozess. In der Chemie in Sachsen-Anhalt, in der montan bestimmten Metallindustrie, im Bergbau. Überall dort, wo es die Austrittswellen gab, haben wir bis heute das Problem, dass es kaum Tarifzugehörigkeiten gibt. Und die neuen Eigentümer haben das schnell gesehen, haben gesagt, geh gar nicht in den Arbeitgeberverband. Und das ist ein Fehler, den wir im Transformationsprozess zugelassen haben als Politik. Und deshalb sage ich immer, sanieren wäre besser gewesen als privatisieren, weil dann hätte man darauf Einfluss nehmen können. Sie beklagen die kulturelle Ignoranz Ostdeutschen gegenüber, kenne ich. Ist mir damals passiert, passiert mir heute. Ich gebe zu, bei mir immer bloß bei der ersten Begegnung. Aber es gibt natürlich auch eine kulturelle Ignoranz, in Anführungsstrichen, der Norddeutschen gegenüber bayerischer Kultur. Auch das verstehen nicht alle. Es ist ein Mentalitätsunterschied. Und insofern ist das querbeet durch das Land, dass aber die Kulturvielfalt nicht so bekannt ist heute, die es in Ostdeutschland gab. Das liegt daran, dass es darum jahrelang Mauer und Stacheldraht gab. Auch das gehört zur Wahrheit.
Kommen Sie bitte zum Schluss.
Ja. Also, ich glaube, dass die deutsche Wiedervereinigung eine gute Wiedervereinigung war und dass natürlich ein solch umfassender Prozess auch nicht ohne Furchen und Narben geht, dass die Enttäuschung und die unerfüllten Hoffnungen nicht ignoriert werden von uns und nicht ignoriert werden dürfen, dass wir einen Weg finden müssen, das zu machen, was Willy Brandt gesagt hat, dass wirklich zusammenwächst, was zusammengehört. Und deshalb sage ich Danke.
Vielen Dank, Katrin Budde. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 22.580 und 22.489 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Uns liegen keine weiteren Vorschläge vor, dann wird genau so verfahren. Ich rufe